Weihnachtscartoons. Verfasst und gesprochen von Annette Hillringhaus. Ja, ich weiß, dass wir es schon vor einem Jahr wussten. Sogar schon vor zwei. Naja, und noch ein bisschen länger. Mick seufzte. Jo, schlappe 2000 Jahre, murmelte Candy und starrte auf seinen leeren Kaffeebecher, den er vor sich auf dem Tisch hin und her drehte. Trotzdem brauchen wir jetzt schleunigst eine gute Idee, fuhr Mick fort. Lucy neben ihm schwieg, starrte gedankenverloren auf die leere Magnetwand und wickelte sich eine Haarsträhne um den Finger. Vielleicht sollten wir mal eine Nacht darüber schlafen, schlug Zuko müde vor. Er wollte endlich nach Hause. Den ganzen Tag hatte er unter Hochdruck gearbeitet, um einen Action-Manga noch rechtzeitig fertigzustellen. Jetzt hatte er keinen Nerv mehr, sich auch noch mit dem Thema Weihnachten zu befassen. Genau das meinte ich damit, schnaubte Mick. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Letztes Jahr hatten wir deine Santa-Mangas, das Jahr davor waren Lucys Weihnachtskatzen der Renner. Wir haben bisher zu Weihnachten immer geniale Comics und Cartoons in unserem Magazin gezeigt, egal ob von uns oder von einem externen Cartoonisten. Und wir dürfen uns jetzt nicht wiederholen. Dieses Jahr brauchen wir nur noch eine klitzekleine neue Idee. Eben was total anderes. Ganz einfach. Die Ironie in Micks Stimme war nicht zu überhören. Die Tür zum Besprechungszimmer quietschte. Ein kahler Kopf mit matten blaugrauen Augen und missmutigem Gesichtsausdruck erschien in der Türspalte. »Nabend, Heinrich!« »Zapfenstreich, ich weiß«, stellte Mick resigniert fest und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. Der Kopf brummte mürrisch und verschwand wieder hinter der Tür. »Na gut, dann also Schluss für heute.« Mick seufzte erneut und räumte einen Stapel Unterlagen zusammen. Es war zwecklos, mit dem alten Hausmeister darüber zu streiten, ob man sich nach 19.30 Uhr noch im Gebäude aufhalten durfte oder nicht. Mick hatte bereits etliche Versuche unternommen, Heinrich davon zu überzeugen, dass man auch abends produktiv arbeiten konnte. Aber bisher hatte der Alte immer stur seinen Willen durchgesetzt und um Punkt 7:30 abends den Haupteingang verschlossen. Heinrich schien schon seit jeher in diesem alten Gemäuer sein Amt auszuüben. Er bewohnte eine kleine Einliegerwohnung im Untergeschoss des Hauses und hatte offenbar als einziges Relikt der früheren Nutzung des Anwesens den Umbau und die Umnutzung der Hallen in Büroräume überlebt. Niemand kannte sein Alter oder ob Heinrich sein Vor- oder Nachname war. Heinrich war eben Heinrich, eine sture Backe, aber dafür zuverlässig wie der tägliche Sonnenaufgang. Als sich Mick und seine Kollegen damals mit der Redaktion ihres frisch gegründeten Comic- und Cartoon-Verlags in dem alten Gebäude niederließen, ahnten sie noch nicht, dass Heinrich ihre Bürozeiten bestimmen würde. Diese hatten zur Folge, dass die Redakteure und Zeichner ihre Arbeit im Büro in ein festes Zeitkorsett zwängen mussten. Heinrich löschte pünktlich um 19.25 Uhr die Lichter in den Fluren. Dann leuchtete nur noch das grüne Leitsystem zu den Notausgängen. Es ging das Gerücht, dass Heinrich auch nach Dienstschluss einem strikten Zeitplan folgte. Nach dem Abendbrot schien er sich Bücher anzusehen. »Was denn für Bücher?« hatte Lucy damals gefragt, als die vier Umzugskartons in ihr neues Büro schleppten. »Keine Ahnung, was so ein alter Griesgram liest.« Scheinbar hat mal jemand abends durch ein Kellerfenster gesehen, wie Heinrich mit einem Schlüssel, den er an einem Band um den Hals trägt, einen Schrank geöffnet hat und da irgendwelche Bücher herausgenommen hat. Dann soll er in eine rote Decke gehüllt, in seinem großen Sessel gethront, andächtig in den Büchern geblättert haben, hatte Mick geantwortet. Oha, vielleicht in norwegischer Qualitätslektüre? Hatte Candy gelacht und den Rest des Tages eine Szene nach der anderen aus einer Winterkomödie zitiert, in der eben jene Lektüre eine pikante Rolle spielte. Also, liebe Leute, morgen um 10 treffen wir uns hier wieder. Überlegt euch bitte bis dahin, was wir dieses Jahr Besonderes für Weihnachten in unserem Dezember-Magazin rausbringen können. Irgendwas Außergewöhnliches halt, wiederholte Mick wenig überzeugt. Ein Klacks, grinste Candy und spülte seine Tasse in der eingebauten Kaffeeküche aus. So spontan fällt mir auch nichts ein, brummte Zuko müde. Heute war er Heinrich überaus dankbar für dessen Beharrlichkeit. Vielleicht findet sich ja doch noch kurzfristig irgendwo ein besonderer Cartoonist, überlegte Lucy und wickelte sich ihren Schal um. Morgen, Heinrich, rief Mick wie jeden Tag quer über den Gang, als er den alten Hausmeister frühmorgens am Ende des Flures erblickte. Der junge Redakteur wollte gerade sein Büro betreten, als er ein klares »Gott zum Gruß« erwidert bekam. Erschrocken blickte Mick sich um, weil Heinrich für gewöhnlich nicht zurückgrüßte. Und dann auch noch so. Verwundert ging Mick zu seinem Schreibtisch und stellte seinen Rucksack ab. Um 10 Uhr trafen sich die vier erneut im Besprechungszimmer. An der Magnetwand hing die Farbkopie eines kolorierten Cartoons mit einem großen Engel im Mittelpunkt. Er stand barfuß auf einem Felsen und wandte sich einem Mann in der rechten unteren Bildecke zu. Der Engel blickte mit unbewegter und dennoch fürsorglicher Miene zu dem Mann und richtete dabei seine rechte Hand ähnlich einem Victory-Zeichen auf ihn. Mit unnatürlicher Körperhaltung drehte sich der Mann zu dem Engel hinauf und erwiderte mit erhobener, offener Handfläche die Geste des Engels, wobei nicht so recht klar war, ob er ihm zuwinkte oder eine High Five abklatschen wollte. 2 weitere Männer in schlichten Tuniken saßen am linken Bildrand und richteten ebenfalls ihre Aufmerksamkeit auf den Engel, der die Szene mit seiner imposanten Präsenz beherrschte. Seine Größe und die Eleganz seiner Erscheinung ließen keinen Zweifel am feierlichen, sphärischen Charakter des Himmelswesens. Schwungvolle Linien, pastose Farben, jeder Strich an der Figur war mit Bedacht gesetzt. Der Hintergrund des Bildes war ebenfalls koloriert, oben mit einem Streifen in Rosa und die Fläche darunter wirkte wie eine Wand aus Gold. Trotz der kompositorischen Einfachheit ging von der Darstellung eine spürbare Dynamik aus, die die Betrachter in ihren Bann zog. Schweigend ließen die vier das Bild auf sich wirken. »Klamottenmarke Asterix, Kollektion Römer mit Bediensteten«, unterbrach Candy die Stille. »Halt doch mal die Klappe, Candy, du musst ja nicht immer gleich alles durch den Kakao ziehen«, beschwerte sich Lucy. »Hey, was denn? Ich hab nur über die Kleider gesprochen. Guck dir das doch mal an. Der Zeichner kennt seinen Asterix ziemlich gut. Die Toga von dem Engel über der langen Tunika, dann der rote Umhang von dem Mann da rechts mit dem Stock, seine Hose, seine Tunika und dann die kurzen Kittel von den beiden da links. Bei dem Mann da unten habe ich eher an Superman denken müssen mit seinem roten Umhang, der blauen Hose und den Stiefelchen dazu«, gestand Zuko. »Ach«, Lucy verdrehte die Augen. »Kann ja alles sein«, erwiderte Mick. »Dieser Cartoonist hat alles auf wenige, aber gezielt gesetzte Striche reduziert und die Wirkung ist einfach brillant. Der lässt seine Figuren nicht mit dem Mund, sondern mit den Händen sprechen. Die sind ja fast größer als der Kopf, eben anders als sonst«, fuhr Mick fort. »Aber die Message kommt doch wohl klar rüber. Der Engel hat für den Mann eine Nachricht und der will wissen, was los ist.« »Und was sagt er ihm?« hakte Candy nach. »Naja, die 3 Männer scheinen ja wohl Hirten zu sein mit ihren Stöcken und diesen komischen Tieren da. Ich glaube, das sollen die Schafe sein. Dann ist auf dem Bild der Engel, der den Hirten auf dem Feld verkündet, dass Christus in einem Stall geboren worden ist.« »Voll die Weihnachtsmessage«, murmelte Candy. »Wie heißt denn der Typ, der das gemacht hat?« erkundigte sich Zuko. Niemand antwortete. »Wer hat ihn denn vorgeschlagen?« Schweigen. Verdutzt blickten sie einander an. »Was geht denn hier ab?« wunderte sich Lucy und griff nach einer Haarsträhne. In diesem Moment schien sich die Magnetwand des Besprechungszimmers in eine große Kinoleinwand zu verwandeln und die vier jungen Leute blickten in einen Saal mit teppichartigen Wandbehängen. Auf den umlaufenden Bänken saßen Männer und Frauen in Mittelalterkostümen an einer mit Schüsseln und Krügen gedeckten Tafel. Ein Feuer loderte in einem großen Kamin, vor dem drei Jagdhunde auf dem Steinfußboden lagen und schliefen. Die kleinen Fensteröffnungen spendeten nur wenig Licht, sodass hier und da Öllampen den Raum beleuchteten. Dennoch konnten Mick und die anderen alle Details gut erkennen, sogar Farben wahrnehmen. Den Mittelpunkt der Gesellschaft bildete ein Paar, das besonders kostbar gekleidet war. Der Mann hatte gewelltes, rotblondes Haar, das ihm auf die Schultern fiel, und trug einen kurzgestutzten Vollbart. Seine blaugrauen Augen strahlten eine Leidenschaft und Beharrlichkeit aus, die nahezu beängstigend war. Die Frau dagegen hatte sanfte, dunkelblaue Augen, deren intensive Farbe noch von dem weißen Tuch, das sie über das Haar und den Hals geschlungen hatte, betont wurde. Als der Mann seine Stimme erhob, verstummten die Anwesenden. Wie ihr alle wisst, habe ich meiner geliebten Frau Kunigunde die Stadt Bamberg zu unserer Vermählung als Morgengabe übertragen. Nun soll Bamberg zum Bistum erhoben werden. Anlässlich dessen werden wir dem neuen Bischof kostbare Gegenstände für die Ausübung seines Amtes zur Verfügung stellen. Dazu gehört auch ein Evangelistar, ein Buch, in dem die liturgischen Texte für das Kirchenjahr aufgeführt werden und mit Weihnachten der Geburt Christi beginnt. Ich werde dieses Buch in der Abtei des heiligen Benedikt auf der Insel Reichenau fertigen lassen. Sein Skriptorium ist berühmt. Die Ordensbrüder verstehen vorzüglich mit Pergament und Federkehl umzugehen. Zudem gibt es dort Maler, die die Texte aufs Köstlichste zu illustrieren vermögen. Ein anerkennendes Raunen ging durch den Saal. Wie im Film änderte sich plötzlich der Schauplatz. In einem großen Raum mit getünchten Wänden und hölzernem Fußboden saßen Mönche an Pulten tief über Bögen aus Pergament gebeugt und schrieben mit Tinte und Feder Texte auf vorgezeichnete Linien ab. Der Abt des Klosters stand mit einem Laienbruder an einem großen Arbeitstisch, auf dem zwei Knechte verschiedene Farbpigmente mit bindenden Substanzen mischten. Ein weiteres Pult mit kleinen Farbschalen, Pinseln und anderen Malutensilien befand sich direkt daneben. Für das herrliche Königsgewand auf dem Stifterbild soll am Saft der Purpurschnecke nicht gespart werden. Nur die kostbarsten Farben sollen verwendet werden, bemerkte der Abt. Das Gold für den Hintergrund der Verkündigung an die Hirten geht zur Neige, erwiderte der Laienbruder. Ich benötige noch ein wenig mehr, um die Fläche vollends damit auszufüllen, fügte er hinzu, während er das Pergament auf seiner Arbeitsfläche begutachtete. Es war das Bild, dessen Fotokopie an der Magnetwand im Besprechungszimmer hing. Huch! Rief Lucy überrascht und hoffte, dass die Personen im Skriptorium sie nicht hören konnten. Diese Bedenken waren jedoch unbegründet, denn die vier konnten dem Geschehen nur passiv folgen. Auf einmal war die Magnetwand wieder Magnetwand und die Szenen waren verschwunden. Donnerwetter, staunte Candy und kratzte sich am Kopf. Das war eben unser Cartoonist.
Hä?
War das jetzt ein Film oder eine Zeitreise? Fragte Suko irritiert. Ich schätze, das war ein Schauspiel, entgegnete Lucy und zupfte an einer gedrehten Haarsträhne. Den Namen Kunigunde für eine Königin im Mittelalter kann sich doch nur ein schlechter Drehbuchautor ausdenken. Voll das Klischee. Mick schwieg. Plötzlich huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Er stand auf und brummelte ein »Gleich wieder da« und verließ das Zimmer. Als er zurückkam, hatte er den alten Hausmeister im Schlepptau. Dieser war kaum wiederzuerkennen. In seinen blau-grauen Augen hatte sich ein leidenschaftliches Feuer entfacht. Beängstigende Beharrlichkeit. »Darf ich vorstellen?«, sagte Mick amüsiert. »Heinrich der Zweite, als junger König Auftraggeber des sogenannten Evangelistars oder Perikopenbuches für das Bistum Bamberg. aus dem unsere Abbildung mit dem Engel stammt. Der Zeichner ist leider nicht verfügbar, aber Heinrich hat uns angeboten, die Illustration Verkündigung an die Hirten in seinem Buch abzufotografieren. Aber nur unter den schärfsten Sicherheitsvorkehrungen, denn unser diesjähriger Weihnachtscartoon ist über 1000 Jahre alt. Nachtrag. Das beschriebene Bild Verkündigung an die Hirten befindet sich im sogenannten Perikopenbuch oder Evangelista Heinrichs II. Es handelt sich hierbei um eine ottonische Buchmalerei der Reichenauer Schule und wurde etwa zwischen 1007 und 1012 gefertigt. Heute befindet sich der Kodex, also das Buch, im Besitz der Bayerischen Staatsbibliothek in München mit der Signatur CLM 4452. Die Illustration mit der Verkündigung an die Hirten trägt die Nummer Folio 8V. Vor dem 13. Jahrhundert war es unüblich, Emotionen und Kommunikation anhand der Mimik darzustellen. Nur die Blickrichtung wurde gezeigt und ansonsten blieben die Gesichtszüge neutral. Vielmehr spielten Gesten und Gebärden eine Rolle. So wendet der Engel auf dem Verkündigungsbild seine rechte Hand mit dem gängigen Sprachgestus an den Hirten rechts, also das sieht aus wie ein Victory-Zeichen, und der wiederum mit seiner erhobenen offenen Hand in die Richtung des Engels signalisiert, dass er sich die Botschaft des Engels anhört, beziehungsweise dass er sich dazu öffnet. Heinrich und seine Gemahlin Kunigunde von Luxemburg trugen zur Zeit der Gründung des Bistums Bamberg im Jahr 1007 den Königstitel des Ostfrankenreichs. Erst im Jahr 1014 wurden die beiden zum römisch-deutschen Kaiserpaar erhoben. Die Beschreibung des Königspaares in meiner Geschichte stimmt mit Ausnahme der Augenfarben mit der Darstellung auf dem Stifterbild Folio 2R im Perikopenbuch überein. Unter den Schlagwörtern Perikopenbuch, Heinrich II und Verkündigung kann das Bild in der Bildsuche eines Browsers abgerufen werden.